In der ersten Vorlesung gehen wir noch mal ganz kurz zurück in die Analysis 1. Da gab es verschiedene wesentliche Konzepte. Das erste, wenn Sie sich erinnern, der Begriff der Konvergenz. Konvergenz haben wir mehr oder weniger für Zahlenfolgen erklärt. Das heißt, AN konvergiert gegen A, AN reelle oder komplexe Folge, entsprechend A auch eine reelle oder komplexe Zahl. Der zweite Punkt, worum ging es in der Analysis 1 noch? Wir haben uns sozusagen einzelne Funktionen angeschaut, reell oder komplexwertig, definiert auf einem Intervall oder einer Teilmenge der komplexen Zahlen. Und es ging darum, Eigenschaften einer komplexen Funktion zu diskutieren. Denken Sie an Monotonie, Stetigkeit, Differenzierbarkeit und so weiter. Am Anfang der ersten Vorlesung zur Analysis 2 wollen wir die Dinge mal zusammenbringen. Das heißt, wie auf der ersten Seite unten ausgeführt, man guckt sich mal ein Beispiel an, nämlich eine Folge von Funktionen fn, definiert in dem Beispiel auf dem Einheitsintervall, reellwertig, und fn von x ist nichts anderes als x hoch n. Also f1 einfach die Funktion f von x gleich x, x2, x geht über x Quadrat und so weiter. Mit anderen Worten, man hat also eine Folge von Funktionen. Wir nehmen ein festes x auf der Seite 2 oben und gucken uns an, was macht die Zahlenfolge x hoch n bei n gegen unendlich. Offensichtlich, wenn x kleiner ist als 1, bekommt man als Grenzwert 0. Wenn man x gleich 1 wählt, ist die Folge konstant identisch 1, also auch der Limes identisch 1. Wie man sagt, die Folge fn hat eine punktweise Grenzfunktion. Die Funktion f definiert auf dem Intervall 0, 1 mit reellen Werten. Und f von x ist 0, wenn x kleiner ist als 1. Und an der Stelle 1 bekommt man den Wert 1. Ja, was sieht man noch? In dem Beispiel ist es so, die Funktionen fn bei festem n, die sind offensichtlich alle stetig. Die Funktion f, die man in der Grenze bekommt, natürlich nicht. Die Funktion f ist identisch 0 für Zahlen kleiner als 1 und dann springt sie rauf auf den Wert 1. Das heißt, was man hier in dem Beispiel schon sieht, wenn die Funktionenfolge punktweise konvergiert, das werden wir gleich noch genauer definieren, und wenn alle Glieder der Funktionenfolge stetig sind, dann kann man in keiner Weise feststellen, dass die Grenzfunktion auch eine stetige Funktion ist. Und das führt uns auf die allgemeine Diskussion auf der Seite 3, der Beginn von Paragraph 13, überschrieben Folgen in Klammern Reihen als spezielle Folgen von Funktionen und Vertauschungssätze. Was ist damit gemeint? Ja, die Hoffnung, wenn man sich anguckt, eine Folge von stetigen Funktionen. Wann überträgt sich die Stetigkeit? Wann darf ich Stetigkeit mit dem Limes in der Folge vertauschen? Entsprechend, ich integriere eine Folge von Funktionen. Darf ich hier auch vertauschen? Ich bekomme eine Grenzfunktion. Ist der Limes der Integrale der Funktionenfolge gleich dem Integral der Grenzfunktion und so weiter. So, und die Antworten auf all solche Fragen, die sind mehr oder weniger positiv, wenn man einen starken Konvergenzbegriff hat. Und wir wollen mal langsam in die Definition 13.1 reinschauen, um die verschiedenen Konvergenzbegriffe zu erklären. Wie ist die Situation auf der Seite 3 oben? Wir haben eine Folge von Funktionen fn genannt und eine Funktion f. Gemeinsamer Definitionsbereich heißt d. D ist eine Teilmenge von R oder von C. Das spielt hier noch keine Rolle. Und die Funktionen sind entweder reell oder komplexwertig. N, der Index, eine natürliche Zahl. Also noch alles sehr allgemein. Der erste Teil A der Definition, das ist sozusagen der schwächste Konvergenzbegriff, den man für eine Funktionenfolge haben kann, die sogenannte punktweise Konvergenz. abgekürzt PW aus schreibtechnischen Gründen. Und man sagt, die Folge fn konvergiert punktweise gegen die Funktion f. Per Definition dann, man setze irgendein x in fn ein, bekommt eine reelle oder komplexe Zahlenfolge und diese reelle oder komplexe Zahlenfolge muss gegen f von x konvergieren. Und zwar für alle x aus dem Definitionsbereich. Und wenn Sie in das Eingangsbeispiel schauen, da ist punktweise Konvergenz gegeben. Man setze irgendein x ein und hat ja dann eine konvergente, in dem Fall reelle Zahlenfolge. Die Schreibweise bei punktweiser Konvergenz, habe ich in Rot angedeutet. Das ist einfach, das übliche Konvergenzsymbol, einfacher Fall, Fn gegen f. Teil B, unten auf der Seite 3, der entscheidende Punkt. Die sogenannte gleichmäßige Konvergenz. Man sagt, die Folge Fn konvergiert gleichmäßig gegen f, in Worten gesprochen, wenn eben die Rate der Konvergenz unabhängig ist vom eingesetzten Punkt. Anders formuliert, präziser formuliert in der vorletzten Zeile, man rechnet aus Fnx minus f von x, Betrag davon und dann das Supremum über alle x aus d. Und diese reelle oder komplexe Folge muss gegen 0 konvergieren. Das heißt, man nimmt sozusagen die größtmögliche Abweichung fnx minus fx über x aus d und verlangt dann, dass diese maximale Abweichung gegen 0 gehen muss. Wenn Sie sich erinnern, Integralrechnung auf der Seite 4 oben wird eine Größe definiert, die sogenannte Norm, genauer die L-Unendlich-Norm einer Funktion phi. Symbol zwei Normstriche für Funktionen phi definiert auf d reell oder komplexwertig. Was tut man bei der Normbildung, die sogenannte Supremumsnorm oder L-Unendlich-Norm? Man definiert phi Doppelstrich als das Supremum x-Element d, Beträge der phi x. Dabei wird im Moment noch nicht verlangt, dass die Größe endlich ausfällt. Das ist sozusagen im Kontext der gleichmäßigen Konvergenz eine Forderung. Man kann die gleichmäßige Konvergenz Fn gegen f, ausgedrückt mit dem doppelten Konvergenzfall in dem roten Kasten auf Seite 4 im oberen Drittel, diese gleichmäßige Konvergenz Fn gegen f ist gleichbedeutend damit, dass die Norm der Differenz Fn minus f, dass die gegen 0 geht. Als ja, reelle Folge nicht negativer Zahlen. Ein Begriff, der auch noch eine Rolle spielt im Kontext der gleichmäßigen Konvergenz, Punkt C, Teil C der Definition. Man sagt, eine Funktionenfolge ist eine gleichmäßige Cauchy-Folge. Funktionenfolge fn, wenn eben für jedes Epsilon größer 0 Fehlerschranke vorgegeben, ein Startindex existiert, sodass die Norm der Differenzen fn minus fm kleiner ist als Epsilon, wenn immer die Indizes n und m größer sind als der Startindex n Epsilon. Das sollte auch nicht völlig neu sein. Den Begriff der Cauchy-Folge kennen wir. Und der wird eben jetzt nicht bezüglich des Absolutbetrages von reellen oder komplexen Zahlen definiert, sondern bezüglich der Norm, die oben auf der Seite 4 erklärt wird. So, nach diesen Definitionen gucken wir uns an, wie ist die Hierarchie der verschiedenen Begriffe. Wir sind bei den Folgerungen. Die erste Folgerung, Fn Doppelfall gegen f, sprich gleichmäßige Konvergenz, impliziert die punktweise Konvergenz. Ich habe hingeschrieben, klar, Ausrufezeichen. Warum ist das so? Ja, wenn Sie in die Definition schauen der gleichmäßigen Konvergenz, Seite 3, Teil B, vorletzte Zeile, dann nehmen Sie jetzt irgendein x aus der Menge d und bilden die Folge fnx minus f von x. Und da das Supremum über alle Punkte, die man einsetzt, gegen 0 geht, dann natürlich auch die Differenz fnx minus fx, wenn man einen festen Punkt x eingesetzt hat. Also da vergisst man sozusagen die Supremumsbildung. Also, wie es sein sollte, von der Namensgebung gleichmäßige Konvergenz impliziert die punktweise Konvergenz. Die Umkehrung ist falsch, sonst bräuchte man die Begriffe nicht so zu unterscheiden in der Definition. Man gucke sich das Eingangsbeispiel an, auf der Seite 5 oben nochmal aufgeschrieben. Die Funktionenfolge fn definiert auf 0, 1 mit Werten in R und fnx ist x hoch n. So, und was man jetzt macht, man schaut sich eine Punktfolge an, eine Punktfolge xn. Das ist einfach 1 minus 1 durch n. Das sind Zahlen im Intervall 0, 1. Von 0 verschieden, wenn ich n größer als 1 nehme. Und von 1 verschieden, die 1 wird nie erreicht. So, die Annahme, meine Funktionenfolge fn, die wir da betrachten, konvergiert doch gleichmäßig gegen f. Was ist die Grenzfunktion in dem Beispiel zur Erinnerung? F von x ist 0 für x kleiner 1 und 1 im Punkt x gleich 1. So, wie rechnen wir jetzt, wenn wir annehmen, dass die Funktionenfolge gleichmäßig konvergiert? Dann schauen wir uns an den Betrag fn an der Stelle xn. Das ist gleich fn xn minus f von xn. F von xn ist ja 0. Per Definition von f. Ja, und das ist kleiner oder gleich. Jetzt sind wir sehr formal. Jetzt bilden wir das Supremum über alle y, haben eine Ungleichung. Die Differenz fn, y minus fy. Und das ist ja per Definition die Supremumsnorm, fn minus f. Und die soll, da wir gleichmäßige Konvergenz annehmen, ja dann gegen 0 gehen. Was heißt das? Man schaue sich die Definition an. Was steht links? Fn an der Stelle xn. Ja, rechnen Sie das aus. Das ist minus 1 minus 1 durch n hoch n. Was wir rausgekriegt haben, der Limes davon ist 0. Nichts anderes haben wir jetzt nachgerechnet. Das geht nicht, denn warum geht das nicht? Was wir wissen, der Limes davon, der ist eben 1 durch e. Also haben wir einen Widerspruch. Die Folge in unserem Beispiel kann nicht gleichmäßig konvergieren. Auf der Seite 5 unten, Bemerkung 2, steht noch eine Selbstverständlichkeit. Denke ich mal oder hoffe ich mal, dass es selbstverständlich ist. Fn ist eine gleichmäßige Cauchy-Folge auf dem Definitionsbereich D, genau dann, wenn es eine Funktion f gibt, sodass Fn minus f normgebildet gegen 0 geht. Das heißt, wir haben gleichmäßige Konvergenz, ist äquivalent zur Gleichmäßigkeit der Cauchy-Bedingung. Wie kann man das beweisen, wenn wir gleichmäßige Konvergenz haben? Vielleicht doch noch ein Wort zum Beweis. Wir sind auf der Seite 6 oben. Wir nehmen an, wir wissen gleichmäßige Konvergenz. Für die Cauchy-Bedingung müssen wir den Abstand fn minus fm diskutieren. Und wie kann man das tun? Ja, in der üblichen Weise. Das sind völlig analoge Bildungen, wie wir das für reelle Zahlenfolgen oder komplexe Zahlenfolgen auch schon gemacht haben. Man schiebt f rein, das heißt addiert f, die Grenzfunktion, die wir ja haben bei gleichmäßiger Konvergenz, und subtrahiert sie wieder. Und benutzt die Dreiecksungleichung und bekommt dann in offensichtlicher Weise die Ungleichung der zweiten Zeile von Seite 6. Da sollte man vielleicht mal ein bisschen näher hinschauen. Ich habe das ja formuliert, Dreiecksungleichung. Man sollte sich überlegen, mit der Definition der Doppelstrichnorm, dass wirklich da auch eine Dreiecksungleichung gilt. Also das zur eigenen Übung nochmal empfohlen und nicht unbedingt jetzt sozusagen der Schreibweise unbedingt folgen. Die andere Richtung. Was wissen wir dann? Wir haben eine gleichmäßige Cauchy-Folge und die Gleichmäßigkeit der Cauchy-Bedingung impliziert, wenn wir irgendein x aussuchen, dass wir dann eine Cauchy-Folge haben, fnx, in R oder C, egal wie der Punkt x-Element d gewählt wird. Und da R und C vollständig sind, bekommen wir ein f von x. Und dieses f von x wird einfach definiert als der Limes der konvergenten Zahlenfolge f n x. Mit anderen Worten, wir können für jedes x aus d einen Funktionswert f von x definieren, nämlich den, den wir bekommen, wenn wir den Grenzwert f n x ausrechnen. Somit hat man zumindest schon mal eine Grenzfunktion und die Konstruktion zeigt, dass wir punktweise Konvergenz gegen diese Grenzfunktion haben. Und was man jetzt noch nachrechnen muss, und das sollten Sie wirklich dann zur eigenen Übung nochmal machen, dass wirklich gleichmäßige Konvergenz vorliegt. Da muss man die punktweise Konvergenz, die man hat, mit der gleichmäßigen Cauchy-Bedingung konvergieren. Kombinieren, nicht konvergieren. Punkt 3 auf der Seite 6, zweite Hälfte. Da ist die Überschrift äquivalente Beschreibungen von gleichmäßiger Konvergenz. Übung meist entweder als Übungsaufgabe auf dem Blatt oder als eigene Übung. Das müssen wir noch sehen, wie das aufbereitet wird. Welche äquivalenten Beschreibungen haben wir? Die erste Beschreibung, gleichmäßige Konvergenz, Fn Doppelfall gegen f, ist gleichbedeutend mit der Existenz einer Nullfolge An, sodass fnx minus fx dem Betrage nach kleiner gleich An ist für alle x aus D und für alle n Element n. Überlegen, warum das richtig ist. Und das wiederum ist äquivalent. Und das war sozusagen die Idee in unserem Gegenbeispiel. Das ist äquivalent, jetzt aufpassen, Limes n gegen unendlich fn ausgewertet an der Stelle xn minus f ausgewertet an der Stelle xn. Davon muss der Limes 0 sein für jede Folge xn Element, Teilmenge d. Das heißt, wir setzen nicht nur ein x ein, sondern irgendeine beliebige Folge aus d. Von der Folge selbst wird auch nicht vorausgesetzt, dass sie konvergiert. Die Wahl der Folge ist völlig willkürlich und trotzdem muss dann fn ausgewertet auf der Folge xn minus f ausgewertet auf der Folge xn gegen 0 gehen. Und genau das haben wir vorhin in dem Gegenbeispiel gemacht. Da war die Folge sowas wie 1 minus 1 durch n. Das sollten Sie zur eigenen Übung sich mal anschauen. Und damit gehen wir jetzt langsam in den zweiten Teil der Paragraphenüberschrift, nämlich Vertauschungssätze oder Erhaltungssätze, etwas übertrieben formuliert. Seite 7 oben, erste Zeile. Gleichmäßige Konvergenz erhält die Stetigkeit. Was ist damit gemeint? Satz 13.1. Wir haben jetzt eine Folge stetiger Funktionen fn. Und hier gucken wir uns an, den einfachen Fall, was heißt einfach den allgemeinen Fall, dass alle Funktionen fn an einer Stelle a Element d stetig sein sollen. Also nicht in jedem Punkt, das brauchen wir gar nicht, wir gucken uns eine Stelle an. Wenn wir dann wissen, dass die Folge fn gleichmäßig konvergiert gegen eine Funktion f auf der Menge d, dann ist auch die Grenzfunktion in diesem Punkt stetig. Beweis, Seite 7 Mitte, geht er los. Was müssen wir tun für Stetigkeit? Wir benutzen das Folgenkriterium, um das nachzurechnen. Das heißt, wir nehmen eine Folge xn aus d und diese Folge soll gegen a konvergieren. Aufgabe steht dahinter, zu zeigen, fxn konvergiert gegen f von a. So, und dann fangen wir an zu rechnen. Fxn minus f von a, davon der Betrag. Der nächste Schritt ist so: Wir nehmen ein weiteres Glied, wir nehmen ein Glied der Funktionenfolge fk und machen den Trick. Wir addieren und subtrahieren fk und zwar an den Stellen xn und a. Das heißt, wir kriegen etwas unübersichtlichere vorletzte Zeilen. Das heißt, fxn minus f von a, das ist fxn minus fk an der Stelle xn. Dann muss ich fk xn wieder addieren, ziehe fk von a ab. addiere fk von a und bin wieder bei dem, was ich vorher hatte, wenn ich nochmal f von a subtrahiere. Gut, dann wird das Ganze mit der Dreiecksungleichung auseinandergenommen. Da haben wir jetzt zweimal die Differenz f minus fk an verschiedenen Stellen. Ich bin in der letzten Zeile von Seite 7 und da schätze ich nach oben ab durch zweimal die Supremumnorm von f minus fk. Und den letzten Term, den übernehme ich einfach, nicht den letzten Term, den mittleren Term. Da bleibt jetzt stehen Betrag fkxn minus fk an der Stelle a. So, warum macht man das in dieser Weise? Schätzt die Differenz fxn minus f von a, Betrag davon ab durch das, was in der letzten Zeile von Seite 7 aufgeschrieben ist. Die Idee ist eigentlich recht simpel. Man hat die Möglichkeit, mit dem Index k zu argumentieren. Und zwar wie genau? Wir wollen Stetigkeit nachrechnen. Das heißt, wir geben das Epsilon vor. Seite 8, erste Zeile. Dann können wir den Index k festlegen durch die Forderung, dass die Abweichung fk minus f kleiner ist als Epsilon Drittel, zweite Zeile von Seite 8. Das Epsilon Drittel, das ist wieder nur eine technische Bedingung. Warum können wir das machen? Ja, das können wir machen. Wir haben gleichmäßige Konvergenz. So, und ganz wichtig, durch diese Forderung ist fk, der nicht fk, der Index k festgelegt. Wir brauchen irgendeinen, für den wir die Bedingung aus der zweiten Zeile von Seite 8 erfüllt haben. Über das k braucht man sich jetzt gar keine Gedanken mehr zu machen. So, die Funktion fk, die ist stetig im Punkt a. Das heißt, wir finden einen Startindex, groß N Epsilon, der von dem gegebenen Epsilon abhängt, sodass fk an der Stelle xn, aufpassen, da steht der Index n bei dem x, minus fk an der Stelle a, dass das auch kleiner ist als Epsilon Drittel. Und zwar jetzt für alle kleinen n größer gleich dem Startindex n Epsilon. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, wenn man das zusammenzählt mit dem, was wir vorher gerechnet haben, auf der Seite 7, letzte Zeile, da steht zweimal der Abstand der Funktionen f und fk. Das können wir durch die zweite Zeile von Seite 8 abschätzen durch 2 Drittel Epsilon. Und dann bleibt noch Abstand fkxn zu fk von a stehen. Und das haben wir auf der Seite 8 auch durch ein Epsilon Drittel abgeschätzt. Insgesamt, letzte Beweiszeile, Seite 8 Mitte, fxn minus f von a, Betrag ist kleiner als Epsilon für alle n größer gleich n Epsilon. Gut, was haben wir da reingebracht? Da haben wir unter anderem nochmal die Stetigkeitsdefinition aus Analysis 1 und den neuen Begriff der gleichmäßigen Konvergenz kombiniert und damit jetzt zum Vertauschungssatz bewiesen, den man sich vielleicht so merken kann: gleichmäßige Limiten stetiger Funktionen sind stetig. Ein Korollar dazu: Wir nehmen eine Folge fn stetiger Funktionen und bilden dazu die unendliche Reihe Summe n gleich 1 bis unendlich fn und verlangen, dass diese unendliche Funktionenreihe gleichmäßig konvergent ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Folge der Partialsummen eine gleichmäßig konvergente Funktionenfolge darstellt. Wie kann man das erreichen? Das ist die geklammerte Bedingung Stern auf der Seite 8 unten. Man verlangt, dass die Normen aller Funktionen fn, also die Suprema über d, fnx Betrag, dass das kleiner oder gleich ist einer reellen Zahlenfolge Alpha n. Und von Alpha n verlangt man Konvergenz der unendlichen Reihe, Zahlenreihe. So, und die Folgerung, Seite 8, letzte Zeile, dann ist die Funktionenreihe fn ebenfalls stetig. Wenn man mal sich zurückerinnert, was haben wir damit oder hätten wir damit bewiesen? Potenzreihen. Potenzreihen sind solche Funktionenreihen, nämlich die, die man bekommt, wenn man mit der Summation nur bis zum gewissen Index geht. Und zwar hat man dann Polynomfunktionen offensichtlich. Polynomfunktionen sind stetig. Und was wir uns überlegt haben in Analysis 1, das ist die gleichmäßige Konvergenz. Und somit kriegen wir jetzt sozusagen nochmal wieder die Aussage, dass potenzreihen Funktionen stetige Funktionen sind, so sie denn konvergieren. Ja, wie kann man die Bedingung Stern begründen? Steht auf der Seite 9 oben. Warum ist das so? Warum ist diese Bedingung Stern sozusagen ausreichend für gleichmäßige Konvergenz? Wenn man Stern hat, dann ist die Folge der Partialsummen eine gleichmäßige Cauchy-Folge. Also nach dem, was wir uns vorher überlegt haben, hat man dann gleichmäßige Konvergenz der Partialsummenfolge. Okay, der nächste Punkt. Wie kann man den Satz Nummer 13.1 benutzen? Wir sind auf der Seite 9. Der erste richtige Vertauschungssatz, Satz 13.2. Da geht es darum, wann kann ich Integration und gleichmäßige Konvergenz vertauschen. Also die Voraussetzungen jetzt, wir haben eine Folge von stetigen Funktionen auf dem Intervall AB, Fn genannt. Und diese Folge soll gleichmäßig konvergieren, Fn Doppelfall gegen eine Funktion f. Die Aussage, dann ist f auf dem Intervall AB, dem kompakten, integrierbar. Und das Integral von f über das Intervall lässt sich ausrechnen. Man berechnet die Einzelintegrale über AB der Fn und bildet den Limes. Da steht also insbesondere, dass die Integralfolge konvergent ist. Zur Begründung auf der Seite 9 unten. Wir benutzen den vorigen Satz und sehen, die Voraussetzungen ergeben Stetigkeit der Grenzfunktion f. Also können wir insbesondere die Grenzfunktion über das kompakte Intervall integrieren. Zur Erinnerung, wen können wir integrieren? Wir können Regelfunktionen integrieren und stetige Funktionen sind natürlich Regelfunktionen. Wie kriegen wir raus, dass die Integralfolge konvergent ist gegen das Grenzintegral? Ja, da hilft nur Rechnen. Letzte Zeile von Seite 9. Integral von AB über AB von Fn minus Integral über AB von f. Das rechnen wir aus. Wie können wir das machen? Ja, wir können die Additivität des Integrals benutzen, Seite 10 oben. In der allerersten Zeile steht Integral über AB von Fn minus f, Beträge drum. Und dann nochmal zurückblättern in dem Abschnitt über Integration. Die Abschätzung, die wir da bewiesen haben, man kann das Integral abschätzen durch das Supremum der Funktion, die man integriert. Ja, Supremum eigentlich fn minus f in unserem Fall, Betrag davon, mal Länge des Integrationsbereiches. Und das ist b minus a. Und dann hat man alles, was man braucht. Wir setzen ja voraus, dass die Norm von fn minus f gegen 0 geht. Also Vertauschungssatz im Sinne von, man darf Limes mit Integration vertauschen. Die erste Bemerkung, wenn man sich die Rechnung anschaut, dann kann man den Begriff der Regelfunktion benutzen, um Stetigkeit zu ersetzen. Mit anderen Worten, der Satz ist auch richtig, wenn die Funktionen fn, die man da hat, nicht unbedingt stetige Funktionen sind, sondern Regelfunktionen. Und da muss man dann denken, die gleichmäßige Konvergenz, darauf kann man natürlich nicht verzichten als Voraussetzung, aber das hat man sich auch überlegt, Satz 12.3, obwohl ich bezweifle, dass wir den bewiesen haben in der Vorlesung, der sagt, dass Regelfunktionen auch stabil sind unter gleichmäßiger Konvergenz. Das heißt, wenn Sie eine Folge haben von Regelfunktionen, die gleichmäßig konvergiert, dann ist die Grenzfunktion auch eine Regelfunktion und von daher können Sie das Integral von f der Grenzfunktion hinschreiben. Und alles andere geht wie vorher. Nummer 2 ist vielleicht wichtiger. Die Nummer 2 in der zweiten Hälfte von Seite 10. Wenn Sie nur punktweise Konvergenz wissen, fn gegen f, dann muss mit den Integralen gar nichts passieren. Das heißt, die Integralfolge muss nicht gegen das Integral der Grenzfunktion konvergieren und da hilft es auch nicht, wenn alle fn und f stetig sind. Schauen wir uns das Beispiel, nicht das Beispiel an, sondern ein Beispiel an, anderes Beispiel. Eine Funktionenfolge fn von 0, 1 in die reellen Zahlen. Und diese Funktionenfolge fn, die soll so aussehen, wie auf der Seite 11 oben in dem Bild angedeutet. Das heißt, die geht von 0 hoch zum Wert n an der Stelle 1 durch n in linearer Weise. Dann fällt sie vom Wert n an der Stelle 1 durch n linear ab wieder auf 0. Und das soll bis zur Zeit 2 durch n passieren. Und danach ist sie einfach konstant identisch 0. Das Integral der Funktion fn über das Intervall 0, 1. Was ist das? Ja, das ist die Fläche des Dreiecks. Man kann es natürlich auch mit Formeln ausrechnen. Und so wie das eingerichtet ist, an der Stelle 1 durch n Wert n, ist das Integral gerade 1 für alle n aus n. Was ist mit der Grenzfunktion? Nehmen Sie irgendein x aus dem Intervall 0, 1. Das x wird irgendwann unterschritten, wenn es nicht gerade 0 ist, von einem 2 durch n mit n genügend groß. Das heißt, dann sind alle fnx gleich 0 und somit kann man leicht zeigen, der punktweise Limes der Funktionen fn ist die Nullfunktion. Das Integral der Nullfunktion ist natürlich 0 und damit ist gezeigt, fn allesamt stetig. F stetig, punktweise Konvergenz, aber eben nicht die Limes-Aussage für die Integrale. Punkt 3 auf Seite 11 ist ein bisschen diffiziler. Da geht es um Vertauschungsprozesse bei uneinlichen Integralen. Diffiziler deshalb, weil uneinliche Integration ja auch nochmal einen Grenzwertprozess beinhaltet. Das heißt, da muss man halt gucken, was an den uneinlichen Integrationsgrenzen genau passiert. Modellfall habe ich geschrieben. Warum Modellfall? Wie soll das aussehen? Wir gucken uns zur Vereinfachung mal an Funktionen fn, definiert auf dem Intervall 0 unendlich, reellwertig, stetig. Modellfall deshalb, weil offensichtlich als Integrationsgrenze uneinliche soll nachher die Zahl unendlich, ja, der Wert unendlich betrachtet werden. Gut, alle fn stetig, fn konvergiert gleichmäßig auf dem Intervall 0 unendlich gegen die Funktion f. Und wir nehmen weiter an, um die Frage zu diskutieren, dass alle fn uneinlich integrierbar sind von 0 bis unendlich. Das heißt, der Wert des Integrals soll in R existieren, so ist es gemeint. Die Frage ist, hat denn auch die Grenzfunktion ein uneinliches Integral von 0 bis unendlich? Und gilt der erwartete Zusammenhang, Seite 12 oben, das Integral von 0 bis unendlich f von x gleich dem Limes der Integralfolge der fn ist? Die Antwort kurz und knapp eingerahmt im Allgemeinen Nein. Warum im Allgemeinen Nein? Schauen wir uns die Situation mal an, die Diskussion auf der Seite 12. Was müssen wir rechnen? Wir müssen rechnen, links fangen wir an, Limes n gegen unendlich, Integral 0 bis unendlich, fnx dx. Das ist Limes n gegen unendlich, Klammer auf. Ja, was haben wir? Erinnern Sie sich an die Definition des uneinlichen Integrals. In dem Fall steht da jetzt Limes a gegen unendlich, Integral von 0 bis a fnx dx. So, und dann kommt die entscheidende Stelle, das rot eingekreiste Gleichheitszeichen mit einem Fragezeichen oben drüber. Darf man die beiden Limiten vertauschen? Das heißt, darf ich zuerst Limes n gegen unendlich ausführen und dann danach Limes a gegen unendlich? Wenn das so ist, Dann zitiere ich den Satz 12, den Satz 13, 2, den vorigen Satz. Wenn ich von 0 bis a integriere, dann ist die Vertauschbarkeit gegeben. Das heißt, in der vorletzten Zeile bleibt jetzt einfach stehen, Limes a gegen unendlich, Integral von 0 bis a, f von x dx. Und das ist per Definition Integral von 0 bis unendlich, f von x dx. Also alles steht und fällt damit, ob bei der markierten Stelle mit Fragezeichen markiert, ob in dieser Gleichung wirklich alles okay ist, ob man die beiden Limiten vertauschen darf. Wenn das positiv geklärt werden kann unter entsprechenden Bedingungen, dann ist sozusagen alles okay. So, und was man zeigen kann, Seite 13 oben, zeige sozusagen als Anweisung, das selbst mal zu versuchen. Man darf vertauschen, falls, und das ist eine Bedingung, sozusagen die Konvergenz der Integrale, falls diese Konvergenz gleichmäßig ausfällt bezüglich des Index n. Was damit gemeint ist, modelliert die Größe, die in der zweiten Zeile von Seite 13 aufgeschrieben ist. Was schreibt man hin? Das Integral von 0 bis a, fn x dx, minus Integral von 0 bis unendlich, fn x dx. So, und diese Konvergenz der uneinlichen Integrale, der fn, soll gleichmäßig sein bezüglich des Index. Und diese Gleichmäßigkeit wird dadurch ausgedrückt, dass man jetzt eben das Supremum über n aus n davor schreibt und verlangt, dass diese Abweichung uniform in n gegen 0 gehen soll. Und das ist im Allgemeinen nicht gewährleistet und vor allen Dingen nicht in einem Gegenbeispiel, was wir jetzt noch diskutieren. Das heißt, wenn man die Bedingung von Seite 13 oben verlangt, dann ist man guter Hoffnung, dass alles funktioniert. Und das ist tatsächlich so. Und nochmal meine Bitte, gucken Sie sich die Argumentation mal an, dass man wirklich dann mit dieser ergänzenden Forderung vertauschen darf. So, das Beispiel zum Schluss sieht so aus. Die Folge fn lebt auf 0 unendlich. Das ist für unser Modellfall reelle Werte. Und fnx ist x durch n Quadrat mal e hoch minus x durch n. Erster Punkt, Aufforderung an Sie, zu zeigen, dass die Folge fn gleichmäßig gegen 0 geht auf dem Intervall 0 bis unendlich. Und wenn das so ist, dann ist die Grenzfunktion f, wie in der letzten Zeile von Seite 13 festgestellt, eben gleich 0. Das heißt, das Integral der Grenzfunktion ist 0. Aber Seite 14 oben, wir rechnen mal die Integrale aus von 0 bis unendlich der Folge fn. Einsetzen, zweite Zeile, nach Definition. Was haben wir einzusetzen? Nach Definition haben wir einzusetzen jetzt Integral von 1 durch n. Etwas anders geschrieben, mal x durch n. Warum wir das anders schreiben, sehen wir gleich. Mal e hoch minus x durch n. So, und warum haben wir das anders geschrieben, den Integranten? Wir substituieren jetzt anstelle von x die Variable t wird eingeführt und t ist per Definition x durch n. Wenn man substituiert, dann sind wir in der dritten Zeile, dann sieht das nämlich so aus, man hat das Integral von 0 bis unendlich zu betrachten, t mal e hoch minus t dt. So, und da kann man partiell integrieren, partielle Integration anwenden und wenn man sieht, was da entsteht, einmal den Ausdruck t mal e hoch minus t auszuwerten in den Grenzen 0 und unendlich, ergibt nichts. Und dann das Integral von 0 bis unendlich, e hoch minus t und alles, was übrig bleibt. Auch für Sie als Aufgabe nochmal zum Nachrechnen, der Wert 1. Mit anderen Worten, für jedes n liefert die Integralfolge Integral 0 bis unendlich fn den Wert 1. Die Grenzfunktion ist aber 0. Mit anderen Worten, unsere Frage, die wir auf der Seite 12 diskutiert haben, lässt sich nicht positiv beantworten. Gucken Sie nochmal nach. Die Bedingung, die auf der Seite 13 oben gestellt wird, die ist verletzt. Falls die Bedingung erfüllt ist, Schlusssatz für diese Vorlesung, falls die Bedingung erfüllt ist, dann darf man vertauschen.